Heute sind wir auch schon zum Abschluss der Bergpredigt gekommen. Wir hatten ja lange Zeit die Bergpredigt als Predigtreihe und heute kommt sie dann zu einem Abschluss. Und die Bergpredigt, die finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7. Und der heutige Text ist in Kapitel 7, in Versen 21 und 27. Und das Thema heute ist praktisch dann diese Bergspitze von dieser Bergpredigt. Und in der Predigtvorbereitung habe ich einige Goldnuggets gefunden, die ich euch jetzt zeigen wollte, die der Herr mir gezeigt hat. Und ich hoffe, ich kann diesem spannenden Thema und diesen spannenden Wahrheiten gerecht werden. Und ich durfte einen roten Faden finden und dieser rote Faden, der handelt von zwei Gruppen. Die eine Gruppe von Menschen kennen Jesus, aber Jesus sagt, die gehen in die Hölle. Die anderen aber kennt Jesus, die Erlösten, die mit Jesus in den Himmel einziehen werden. Und die Frage, die uns heute begleiten soll, ist: Kennst du Jesus oder kennt Jesus dich? Und im Matthäus-Evangelium in den ersten vier Kapiteln, da sind die vier entscheidenden Punkte, als Jesus seinen Dienst anfängt. Und ich möchte die gerne wiederholen, weil direkt danach kommt die Bergpredigt. Das erste ist, Jesus wird von Johannes mit der Bußtaufe getauft. Nicht die Taufe, die wir letzte Woche gesehen haben, sondern die Bußtaufe ist eine Taufe zur Buße. Und Gott sprach dann: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3,17. Und das nächste: Jesus wird vom Teufel in der Wüste versucht. Als es abgeschlossen war, heißt es, Jesus begann zu predigen. Und sein Predigtthema war: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und direkt danach kommt die Berufung der vier Jünger. Simon, genannt Petrus, sein Bruder Andreas, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Alles ganz schnell. Also können wir uns vor Augen führen, Jesus predigt Buße und das Himmelreich. Er heilt jede Krankheit. Es ist keine Krankheit, die er nicht heilen könnte. Er beruft seine Jünger und eine große Volksmenge läuft ihm hinterher. Und dann steigt er auf einen Berg und predigt dieser Riesenmenschenmenge, die ihm hinterherläuft. Und das ist alles ganz zu Anfang seines Wirkens. Er verliert keine Zeit. Er verschwendet keine Zeit. Er kauft sie aus. Und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, was wir in den letzten Wochen über die Bergpredigt gehört haben. Eine kurze Zusammenfassung, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Es fängt an mit den Seligpreisungen, dann das kommende Reich der Himmel, dann von Sünden in den Taten, die offensichtlich sind, dann von den Sünden in Gedanken, die im Verborgenen passieren. Von der scheinheiligen Gerechtigkeit der Heuchler in der Öffentlichkeit und von der Gerechtigkeit im Verborgenen, wo der Vater seine Kinder im Verborgenen sieht. Von den Schätzen auf der Erde auf der einen Seite und von den Schätzen im Himmel. Vom Urteilen und von der goldenen Regel. Von der engen Pforte und von dem breiten Weg. Von den falschen Propheten und von den reißenden Wölfen im Schafsfell und von den guten Bäumen mit guten Früchten und von den schlechten Bäumen mit schlechten Früchten. Und bei all dem macht Jesus deutlich, es wird Menschen geben, die ohne Jesus in das ewige Verderben gehen werden und es wird Menschen geben, die mit Jesus in den Himmel einziehen werden. Und das alles führt uns zum heutigen Predigttext. Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 27 und ich möchte sie einmal jetzt komplett vorlesen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an, und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jetzt die andere Seite. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Und hier in den ersten beiden Versen, Verse 21 und 22, kann man sich die Frage stellen, wann haben diese Verse stattgefunden? Natürlich, auf der einen Seite spricht Jesus zu der damaligen Menschenmenge, aber er meint ein Geschehen, was in der Zukunft passieren wird. Er spricht also sozusagen in der Vergangenheit von der Zukunft. Er spricht zu den Leuten, die gerade zuhören und sagt, da werden Leute kommen, die werden Herr, Herr rufen. Aber an jedem Tag wird das nicht ausreichen. Und wenn wir uns anschauen, was das bedeutet, wenn da steht Herr, Herr, diese Worte, die benutzt werden im Neuen Testament, die spiegeln Worte wider, die man im Alten Testament benutzt hat. Und zwar war das im Neuen Testament Kyrios, dieses griechische Wort für Herr. Und früher hat man gesagt, im Alten Testament, im Hebräischen, Yahweh. Und die Kombination von Herr, Herr, also dem doppelten Ausdruck, kam im Alten Testament 18 Mal vor und meinte jedes Mal Gott, der Herr. Name und Titel. Und das war unmissverständlich gemeint an Gott, den Gott der Bibel, Yahweh. Und wenn hier die Menschen sagen, Herr, Herr, dann meinen sie, dass sie Jesus als Gott anerkennen, als den wahren Gott. Sie wissen, wer Jesus ist. Aber das reicht nicht. Nur zu wissen, wer Gott ist und Jesus zu kennen, reicht nicht. Ist nicht genug. Im Griechischen, wenn man das grammatikalisch etwas studiert, was ich nicht kann, aber andere können das. Und das ist sehr interessant, dass das Herr, Herr und das Wille meines Vaters tun, das hängt zusammen. Das heißt, das eine ohne das andere ist unvollständig. Man braucht beides. Wenn beides getan wird, wenn man Gott, den Herrn, anerkennt als Gott, also Jesus, Jesus als Gott anerkennen und seinen Willen tun, dann kommt man in den Himmel. Nur das Anerkennen, nur das Tun reicht nicht. Und in den nächsten Versen, da verknüpft Jesus das. Auch da gibt es eine Gruppe, die sagt, Herr, Herr. Die erkennen auch Gott an und die sagen, haben wir nicht. Und wir könnten jetzt einfügen, haben wir nicht am Sonntag die Predigten gehört? Haben wir nicht immer wieder gespendet? Haben wir nicht die Bibel gelesen? Haben wir nicht gebetet? Aber diese Menschen waren ihren eigenen Werten treu. Das, was sie dachten, was den Maßstab Gottes erfüllt. Aber nicht den Maßstab Gottes. Im Gegenteil, sie waren Gott ungehorsam. Sie haben gesündigt und an dem eigentlichen Ziel vorbeigelebt. Weil es geht nicht darum, was man sagt. Es geht nicht darum, was man tut. Es geht darum, was man ist. Viele Menschen denken, sie können sich selbst durch Gutes tun, für Gott aufopfern und gerettet werden. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass nur wenige erkennen, dass unsere sündige Natur es für notwendig erklärt, dass wir einen Gott haben müssen, der sich für uns opfert, um uns zu retten. Und dann können wir Gutes tun. Es geht also nicht darum, dass wir tun, sondern es geht darum, was wir sind. Unser Sein wird nicht durch unser Handeln verändert, sondern unser Handeln wird durch unser Sein verändert. Sind wir gerettet durch Jesus oder sind wir verloren ohne Jesus? Und ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu Kapitel 5, wo Jesus genau dieses Tun aufgreift. Und zwar Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. In Kapitel 5, Vers 17 schreibt er, ich fasse das in eigenen Worten zusammen, denkt nicht, ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Es wird nicht weniger wert, sondern es wird erfüllt. Es wird genau das getan, was notwendig ist. Und in Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was heißt das? Die Gerechtigkeit übersteigen heißt, es muss noch viel mehr sein. Die Pharisäer wussten, was die Gesetze waren und sie haben sie gehalten, äußerlich. Und daran haben sie es wahrscheinlich auch für sich selber erfüllt. Sie sagten, das ist eine Äußerlichkeit, nach außen erfülle ich das, dann ist alles gut. Und Jesus macht einen entscheidenden Unterschied und ich möchte euch das gerne zeigen und euch in einige Verse mitnehmen. Und es gibt im Kapitel 5 die Phrase, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Und in Kapitel 6, wie die Heuchler, darauf können wir gleich achten. Und Jesus sagt immer, ich sage euch, oder wahrlich, ich sage euch, aber ich sage euch. Er nimmt das, was sie denken, und zeigt ihnen, was wirklich gemeint ist. Und damit das deutlich wird, möchte ich das gerne vorlesen. Zuerst Kapitel 5, die Verse 21 und 22. Es geht um Mord. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen. Ein Stückchen weiter. Wer aber irgend sagt, du Verrückter, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Es geht um das, was hier oben passiert. Verse 27 und 28, Ehebruch. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehe gebrochen. In seinem Herzen. Wieder, es geht um das, was hier oben und im Herzen passiert. Verse 43 und 44 in Kapitel 5. Den Feindeshass. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wie schwer ist das? Und das sind nur die Dinge, die man vermeiden sollte, die man nicht tun sollte. Und dann spricht Jesus über die Dinge, die man tun soll, aber in der richtigen Weise. Kapitel 6, Vers 2, die Wohltätigkeit. Wenn du nun Wohltätigkeit übst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler. Kurze Pause, dann geht's weiter. Damit sie von den Menschen geehrt werden. Das war der eigentliche Grund, warum sie das gemacht haben. Dann sagt Jesus, du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lasse deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt und dein Vater im Verborgenen sieht, er wird es dir vergelten. Dann das Gebet, Kapitel 6, Verse 5 und 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, um sich den Menschen zu zeigen. Dann sagt Jesus, du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wir sehen, dass es im Verborgenen geschehen soll. Das heißt, es ist diese Motivation gemeint, dass man sich nicht anderen zeigen soll. Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt hier nicht beten dürfen als Gemeinde, aber es geht darum, mit welcher Motivation machen wir das Gebet? Wie sprechen wir zu unserem Herrn? Und dann müssen wir eigentlich vor unseren eigenen Maßstäben kapitulieren und sagen, es gibt nur den heiligen Maßstab Gottes. Es reicht nicht, in den Taten gerecht zu sein und nach außen hin ein gutes Leben zu führen, so wie es die Pharisäer und Sadduzäer dachten. Sondern auch in den Gedanken müssen wir ohne Sünde sein und Gottes Maßstab, um Gottes Maßstab zu erreichen. Jede Sünde trennt uns von der Gerechtigkeit Gottes, auch wenn wir sie vielleicht selber nicht so schlimm finden. Es geht hier nicht um unseren Maßstab, sondern um den heiligen Maßstab Gottes. Und erst bei vollkommener Gerechtigkeit kann jemand dem heiligen Gott damit Genüge tun. Aber wir Menschen schaffen das nicht. Das kann nur Gott selber. Jesus hat es geschafft. Und das zeigt er hier auf. Durch Werksgerechtigkeit, dadurch, dass wir etwas Gutes tun, werden wir es nicht in den Himmel schaffen durch unsere Taten. Es ist viel mehr damit gemeint. Und falls jetzt noch vielleicht jemand denken sollte, ja, also eigentlich habe ich keine Sünde. Also spätestens dann gibt es im Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, einen Vers, gegen den wir dann nichts mehr sagen können. Und die Bibel spricht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, dann sagt die Bibel, er ist ein Lügner. Und wenn wir dann zu den Vers 23 zurückkommen in Kapitel 7, wo Jesus erklärt, dass er diese Menschen niemals gekannt hat, dann heißt das, dass zwischen Jesus und diesen Menschen niemals eine Verbindung war. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass sie wissen, wer Jesus ist, sondern dass Jesus weiß, wer sie sind. Denn diejenigen, die der Jesus nicht kennt, die werden in der Ewigkeit auch nicht zu ihm kommen und bei ihm sein. Und Jesus nennt diese Menschen hier Übeltäter. Wir könnten das auch übersetzen mit Gesetzesbrecher. Also die Menschen, die das Gesetz Gottes, den heiligen Maßstab, nicht erfüllt haben. Und diese Menschen wird Jesus beim Gericht abweisen. Und wir wissen, dass es zwei Orte gibt in der Ewigkeit. Es gibt den einen Ort mit Jesus und den anderen Ort ohne Jesus. Der mit Jesus, den nennen wir Himmel, und der Ort, wo Jesus nicht ist, das ist die Hölle. Also kennst du Jesus oder kennt Jesus dich? Und warum das so wichtig ist, das erklärt uns Jesus mit diesen zwei Häusern. In den nächsten Versen. Das eine Haus auf Fels, das andere Haus auf Sand. Das ist praktisch das Bild von dem, was die Menschen erwarten wird. Es gibt nur zwei Seiten. Ich möchte gerne die Verse 24 und 25 nochmal lesen. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Den Felsen. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Das Haus von dem klugen Mann symbolisiert sein Leben. Und der Fels symbolisiert das Fundament. Er hat sein Leben auf das Fundament gebaut, auf das Fundament vom Herrn Jesus. Und auch wenn der Sturm kommt, der Tod, das Gericht, das Haus bleibt stehen, das Leben wird bestehen bleiben. Und auf der anderen Seite das Haus von dem törichten Mann. Ist auch ein Haus, aber ohne Fundament, einfach auf Sand. Kein Fundament da, einfach das Haus hingestellt. Platzregen kommt, Stürme, das Haus geht kaputt, ist viel. Aber es fällt nicht einfach so, es fällt groß. Sein Fall war groß. Vielleicht dachte dieser Mann, ja, wenn ich den Sand ein bisschen festklopfe, also nach meinen Maßstäben, das, was ich denke, was gut ist, wenn ich das so ausrichte, dann passt das schon. Nach seinen eigenen Vorstellungen war das ein Grund, der war völlig stabil. Aber das war nicht ausreichend. Vielleicht war er auch stolz und dachte, ja, also wenn ich den Sand festklopfe, dann hält das. Bei den anderen vielleicht nicht, aber wenn ich das mache, dann wird das passen. Aber das Tod und das Gericht, das werden wir alle erleben. Nur die Frage ist, wo es dann hingeht. Das Ende wird kommen. Der Körper, in dem wir leben, ist nur eine Hülle, die hier auf der Erde ist. Und danach wird die ewige Seele aus dem Körper rausgehen und dann wird sich entscheiden, wo es weitergeht. Beide Männer hatten ein Leben. Beide Männer hatten ein Haus gebaut. Das Leben aufgebaut, hat eine Entscheidung getroffen. Und der Unterschied war einer, das Fundament. Baust du dein Leben mit Jesus oder ohne? Das Ende wird kommen, aber wo wirst du danach sein? Wo wird deine ewige Seele weiterleben, wenn dein Körper stirbt und die Hülle hier auf Erden kaputt geht? Es geht für dich weiter, aber wo? Wenn du dein Leben schon jetzt auf den Herrn gebaut hast, dann freu dich und trachte zuerst nach dem Reich Gottes und diene ihm. Wenn du dein Leben aber noch nicht fest auf Jesus Christus gebaut hast, dann erkenne doch, dass der Jesus am Kreuz gestorben ist, um von Schuld zu befreien. Es ist noch nicht zu spät, das Haus abzureißen, das alte, und das neue Haus auf dem Fundament zu bauen, was ewig hält. Letzten Sonntag haben wir Tauffest gefeiert und 6 junge Menschen haben sich taufen lassen und bezeugt, sie sind verloren durch Sünde, sie haben Buße über ihre Sünden getan, sie haben Erlösung von ihren Sünden erfahren durch das Blut von Jesus am Kreuz. Sie sind nicht mehr Fremde, Jesus kennt sie. Und am Anfang der Bergpredigt, das finde ich so interessant, um das ein bisschen abzurunden, da fängt Jesus an mit der Beschreibung der Menschen, die er kennt. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, Vers 12. Vers 13, ihr seid Salz, Vers 14, ihr seid Licht, Vers 33 in Kapitel 6, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wenn dein Haus das Fundament hat, von dem wir gerade gesprochen haben, dann lebe mit Jesus in einer lebendigen Beziehung. Lies deine Bibel, lerne Jesus kennen in seinem Liebesbrief an dich. Und freu dich durch ihn über dein neues Leben in guten und in schweren Zeiten. In den Seligpreisungen ist nicht immer alles rosig. Da kann es auch traurig werden. Aber wenn es traurig wird, dann tröstet Gott. Und lasst uns andere auf den Weg weisen, wo das lebendige Wasser vom Herrn ist. Und auf Gott vertrauen und in der Perspektive Ewigkeit leben. Gott fängt an, in der Bergpredigt. Jesus zeigt uns, wie es aussehen kann. Und er zeigt uns aber auch, was die zwei Ausgänge sind von jedem Leben. Es gibt nur zwei Seiten. Und wie wird nun deine Antwort sein? Kennst du Jesus oder kennt Jesus dich? Wenn er dich kennt, dann lebe auch so. Wenn er dich nicht kennt, dann tu Buße. Amen.